die Presse.
Durch das Hochwasser in den vergangenen Tagen war auch ein zuletzt politisches Schlagwort wieder in aller Munde: die Renaturierung. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Bedeutet Renaturierung gar den Rückbau von technischem Hochwasserschutz? Und wie passen technischer und natürlicher Hochwasserschutz zusammen? Und darüber spreche ich heute mit Helmut Habersack, dem Leiter des Instituts für Wasserbau, Hydraulik und Fließgewässerforschung an der BOKU. Hallo.
Hallo.
Herr Habersack, Sie sind unter anderem an der Entwicklung eines umfassenden Aktionsplans für die Renaturierung der Gewässer im Donaugebiet beteiligt. Wie haben denn Sie aus Sicht eines Experten jetzt die Hochwasserereignisse der letzten Tage beobachtet?
Ja, man muss sagen, dass es natürlich katastrophale Ereignisse waren, auch Menschenleben, 5 bis jetzt, glaube ich, gestorben sind. Sehr bedauerlich, sehr viel Sachschaden, sehr viel menschliches Leid. Also musste schon einmal in den Vordergrund stellen, auch eine großartige Unterstützung der Feuerwehr, der Einsatzkräfte. Also hier ist sehr viel passiert, auch Positives. Vom Fachlichen her gesehen muss man sagen, dass sehr viele Hochwasserschutzmaßnahmen sich sehr gut bewährt haben, beispielsweise an der Donau. Der mobile Hochwasserschutz, der aufgebaut wurde, hat vieles verhindert, was 2002 noch zum riesigen Problem geworden ist. Auch die anderen Maßnahmen, auch Kamp und Windfluss zum Beispiel. Es gab aber andererseits natürlich auch Entwicklungen, die sozusagen Anlass zur Sorge ein bisschen sind. Das betrifft jetzt die Frage der Auswirkung des Klimawandels. Wie lange ist ein Tiefdruckgebiet stationär? Welche Niederschläge können mehr kommen in Zukunft durch den Klimawandel? Wärmeres Wasser im Meer etc.? Dann auch die andere Frage noch, die Veränderung durch den Menschen selber, also nicht nur Klimawandel, sondern auch die Landnutzungsänderung, Versiegelungen bzw. Wegfall von Überflutungsflächen mit diesen 12,5 Hektar pro Tag beschäftigt uns, weil wir auch nachrechnen können, dass die Hochwasserwelle beschleunigt wird. Das heißt, summa summarum auf der einen Seite eine Wirkung der Hochwasserschutzmaßnahmen, dort wo es um den Überlastfall geht und wo es um die Zukunft geht, sind sicher ist es sicher wichtig, hier nachzudenken und das nochmal gründlich zu evaluieren und für die Zukunft zu lernen.
Wegfall von Überschwemmungsflächen haben Sie schon angesprochen. Welchen Einfluss hat denn die starke Regulierung von Gewässern, also die Begradigung von Flüssen, der Bau von Dämmen etc. auf die Entstehung von Hochwasser? Und wo haben Sie das jetzt auch in den letzten Tagen beobachten können?
Na, grundsätzlich muss man mal sagen, es beginnt mit dem Niederschlag, mit dem Regen. Und da ist auf der einen Seite quasi der natürliche Niederschlag, auch Extremereignisse hat es immer wieder gegeben. Diese kurze Entwicklung, der Steigerung ist ja eines der Probleme. Und somit ist natürlich grundsätzlich ein Hochwasser auch ein natürlicher Prozess. Das muss man vielleicht auch noch festhalten. Es war immer so, jeder Fluss, der natürlich wäre, würde einmal in einem Jahr oder einmal in 2 Jahren ausufern. Das ist eine ganz normale Sache. Selbst der Nil, da war ja die Grundlage für das Reich der Pharaonen, dass eine Ausufung stattgefunden hat. Das Problem entsteht dann, wenn wir als Menschen sozusagen uns hineinsetzen in diese Überflutungsfläche mit unseren Gütern, als Menschen dort wohnen. Und das ist ja auch notwendig und logisch. Das heißt, hier ist dann die Frage, wie kann es da weitergehen? Wo werden sozusagen die Schäden größer? Es ist natürlich auch zu beobachten, dass wenn wir auf der einen Seite, wie es früher der Fall war nach dem Krieg, die Flüsse sehr eng reguliert haben, sie auch steiler gemacht haben, auch Dämme an den Flüssen aufgebaut haben, dass natürlich die Menschen sich auch sicher fühlen hinter diesen Dämmen und dann dorthin bauen letztendlich. Und dann aber im Überlastfall, weil das hat man auch wieder jetzt gesehen, solange quasi das HQ 100, das 100-jährige Ereignis nicht überschritten wird, funktioniert das alles sehr super. Wenn es aber sozusagen zu Extremereignissen kommt, dann muss man, das tut man ja auch schon jetzt in der Praxis, quasi näher hinschauen, was dann passiert. Und dann könnte das Schadenspotenzial noch größer sein als vorher. Und das sieht man auch global, die Rückversicherung, die Munich Re, die Swiss Re, haben es global gesehen, dass eigentlich das Schadenspotenzial für extrem katastrophale Ereignisse größer ist, trotz der großen Bemühungen. Und das ist ja kein Mangel der Hochwasserschutzmaßnahmen an sich, sondern das ist eine Frage, kann ich mich hundertprozentig schützen? Das wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein, hundertprozentig. Und wo ist das Limit? Und wie müssen wir mit Bewusstseinsbildung, mit raumplanerischen Maßnahmen, mit der Bauplatzwahl, mit der Eigenverantwortung, auch wo man sich hinbegibt, weiter agieren?
Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch komplett natürliche Flussverläufe hätten uns dieses Hochwasser nicht erspart.
Genau, das muss man ganz klar vielleicht auch einmal sagen, ist auch viel zu kurz gekommen bis jetzt, glaube ich, dass es ein natürlicher Fall ist, dass Flüsse eben einmal pro Jahr oder alle 2 Jahre ausufern. Das gehört eigentlich zum Fluss dazu. Natürlich muss der Mensch Platz haben und niemand sagt, wir wollen, weil oft ist diese Diskussion ist mit dem Rückbau sozusagen. Das Wort Rück ist, glaube ich, auch semantisch ein Problem. Ich versuche einen besseren Begriff vielleicht zu finden oder Renaturierung. Das Rädern, das Teil davon, weil wir wollen nicht ins 19. Jahrhundert zurück und das geht ja auch gar nicht, weil wir haben jetzt viel mehr Menschen auf dem Planeten und wir haben sozusagen auch entsprechend sozusagen die Klimawandeländerungen schon vor der Tür oder schon direkt da. Das heißt, wir müssen wohl irgendwie schauen, wie wir einen Weg gemeinsam quasi Menschen und Umwelt und Nutzung und Schutz der Flüsse hinkriegen.
Sie haben es schon gesagt, jetzt hat auch das vergangene Wochenende gezeigt, dass der in den letzten Jahren sehr exzessiv ausgebaute technische Hochwasserschutz sehr gut funktioniert hat, Schlimmeres noch verhindert hat. Besorgte Stimmen warnen davor, dass Renaturierungsmaßnahmen auch mit einem Rückbau von diesen Schutzmaßnahmen einhergehen würde. Wäre das denn der Fall?
Nein, das ist nicht unsere wissenschaftliche Meinung sozusagen auf der Seite des Wasserbaus, sondern wir müssen ja die Menschen schützen vor diesen katastrophalen Ereignissen. Wir müssen aber gleichzeitig ja schauen, dass die Entwicklung der Siedlungen quasi in die richtige Richtung geht, dass wir die letzten Überflutungsflächen, die es noch gibt, nicht auch noch verbauen. Das können wir simulieren, nachrechnen mit zwei- und dreidimensionalen Modellen mittlerweile. Wir haben es sogar für die ganze Donau gemacht. Also in dem Danube-for-All-Projekt zum Beispiel geht es auch um die ganze Donau mit 50 großen Gebieten von Deutschland, vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer, da geht es um ganz große Themen. Und da ist es natürlich so, dass das nur funktioniert, wenn die Bevölkerung mit dabei ist, wenn es die Politik mit dabei ist und wenn wir Nutzung und Schutz integrieren können. Es ist ja nicht sinnvoll, jetzt zu sagen, die Menschen haben da keinen Platz oder die Landwirtschaft. Das ist eben das Missverständnis vielleicht auch in diesem Wort Renaturierung, wenn man so will, dass man hier einfach sagen muss, wir müssen quasi die Flüsse zum Beispiel resilienter machen, sagen wir dazu. Das heißt, sie müssen mehr Pufferkapazität bekommen, eben mit Hochwässern umzugehen. Vielleicht müssen sie eine Spur breiter sein in gewissen Bereichen. Vielleicht eine Spur flacher, aber auch nicht wieder zu viel, weil dann kommt man wieder zum Gegenteil. Das heißt, hier ist es ein Austarieren, ein Optimieren der Flüsse, die auch ökologisch dann einen Vorteil dadurch haben, muss man ja schon sagen, aber nicht zurück in die Vergangenheit in dem Sinn. Und nicht auf einen alten Zustand, der gar nicht erreichbar ist, aus vielen Gründen eben nicht, sondern der die sogenannten Ökosystemleistungen, wo der Mensch ein wesentlicher Teil davon ist, erfüllt.
Jetzt haben wir auch gesehen, dass es durchaus Flüsse gibt, die in einem so dicht gebauten Gebiet fließen, also etwa der Wienfluss. Da kann man sich kaum vorstellen, dass da Renaturierungsmaßnahmen in größerem Ausmaß irgendwie möglich sein werden oder dass man da Ufergebiete entsiegelt, Menschen dazu auffordert, sie könnten doch ihren Wohnsitz woanders hin verlegen. Was könnte man bei solchen Flüssen machen?
Ja, wenn Sie den Wienfluss jetzt zum Beispiel angesprochen haben, der ist ja auch wieder zumindest in drei Bereiche zu untergliedern, wenn nicht mehr. Wenn man mal den Einzugsgebietsbereich, der in einem Flüsch-Einzugsgebiet von der Geologie liegt, wo es sehr gefährlich ist, und wenn es da regnet, rinnt das Wasser relativ rasch aus dem Wienerwald ab und kommt in die Stadt da rein. Das war schon um 1900 bekannt und das ist damals schon reagiert man. Das heißt, natürlich muss man schauen, dass im Einzugsgebiet selber des Wienflusses beispielsweise auch entsprechend die Maßnahmen, die halt die Landnutzung betreffen etc., passen und man hier sozusagen keine Verschlechterung erzielt. Das wird ja auch hier eben schon jetzt mit betrachtet. Nur das ist einmal der obere Bereich. Dann gibt es den mittleren Bereich, also außerhalb der Stadt und auch schon in der Stadt, einigen Haufen, auch auf eigentlich schon in der Stadt, wo dann sechs Rückhaltebecken und eines für den Mauerpark noch bestehen, die auch schon in der Monarchie konzipiert wurden, die natürlich notwendig sind, um das Wasservolumen temporär aufzufangen. Das dort ist man schon in die Fläche gegangen, wenn man so möchte, hat auch eine technische Maßnahme gesetzt. Diese Rückhaltebecken sind natürlich von zentraler Bedeutung. Der dritte Abschnitt in der Stadt selber ist natürlich der heikelste, weil dort hat man dann einfach das Betongerinne. Das ist natürlich aufgrund der Gefährlichkeit fast ein Sonderfall in Österreich, in der Form, dass auch die Sohle betoniert ist. Wir haben auch da so die U-Bahn mit der Mauer, die auch saniert wurde erst vor wenigen Jahren sozusagen. Also man muss immer darauf trachten, welche Restrisikomöglichkeiten gibt es. Auf der anderen Seite vielleicht noch dazu gesagt, gibt es am Rand der Stadt, das Fuß auf eigentlich, auch sozusagen Maßnahmen der Optimierung, sozusagen der Morphologie des Flusses. Das könnte man als Renaturierung bezeichnen, ist aber auch nicht wieder gedacht, sozusagen in das 19. Jahrhundert zurückzugehen, weil dort war der Wienfluss in der ganzen Breite des Tales. Dort haben wir natürlich auch Probleme gehabt, Überschwemmung, Schloss Schönbrunn beispielsweise, war die Küche überschwemmt. Also das heißt, mit den Nutzungen, natürlich mit Kanal, mit der U-Bahn, mit der Straße, mit den Häusern, quasi unrealistisch hier weiterzugehen. Dennoch kann man im Rahmen dessen, was möglich ist, auch versuchen, dort, wo es geht, halt quasi auch ökologische Maßnahmen zu setzen, aber mit heutigen Randbedingungen. Das ist klar, und es wird wieder niemand gezwungen werden, die Häuser jetzt zu verlassen. aus meiner Sicht. Gleichzeitig ist es ein ständiges Nachjustieren, egal welcher Fluss es in Österreich ist, um zu sehen, nach so einem Ereignis, wo stehen wir jetzt im Augenblick, erreichen wir noch die Ziele. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass die Durchflussziele, also die Durchflussmengen sich erhöht haben statistisch, beim Regnen in HK100 immer wieder neu. Und wenn jetzt große Ereignisse sind, dann wird der Wert tendenziell höher. Wenn lange nichts ist, wird der Wert wieder geringer. Da muss man eben schauen, wo ist dann diese Oberkante dieser Mauer zum Beispiel? Gibt es Schäden, die repariert werden müssen?
Es braucht also ein Zusammenspiel aus technischem Hochwasserschutz, aus natürlichem Hochwasserschutz. Davon würde auch die Ökologie profitieren, haben Sie gesagt. Wie schaut so ein gutes Zusammenspiel aus?
Na, im Grunde genommen geht es darum, einmal zuerst bei so einem Projekt oder bei einem Zugang einen ganzen Fluss einmal zu analysieren. Bei der ganzen Donau wird das jetzt auch versucht, in dem DNUVO-EU-Projekt beispielsweise. Dort ist es natürlich noch viel größer und da sind sogar 80 Millionen Leute theoretisch im Gebiet inkludiert. Bei kleineren Gebieten ist das weniger der Fall. Und dann schaut man sich an, was ist die Situation im Augenblick betreffend Hochwasser. Aber das ist also nicht das Einzige. Man muss genauso die Dürre, die Trockenheit anschauen. Auch wieder wie im Flussbeispiel oder auch der Kamp oder wo immer, welches Wasser habe ich dann im Fluss bei Trockenheit? Was bedeutet das für die Ökologie, aber auch für den Grundwasserspiegel? Und drittens dann in Kombination mit dem auch um die Frage der sogenannten Morphologie oder auch des Sedimenthaushaltes. Wie beispielsweise, wo liegt der Fluss? Gräbt sich der ein? Das kann der Windfluss zum Beispiel nicht, weil der ist betoniert, hat aber riesige ökologische natürlich Folgen. Das heißt, die Donau zum Beispiel hat eine Soleintiefung, die ist aus dem Gleichgewicht gekommen. Und wir wissen aus statistischen Analysen, wenn das der Fall ist, dass die Donau jetzt zum Beispiel 1 Meter tiefer liegt als noch vor 60 Jahren, kann es bei Extremhochwässern natürlich und auch bei anderen Flüssen dann auch Laufverlagerungen geben oder die Uferversicherung erodiert werden. Das heißt, das ist dann die Katastrophensicht, da muss man die Morphologie, Sedimenthaushalt anschauen. Dann hat man natürlich auch die Nutzungen. Also man muss natürlich schauen, welche Nutzung besteht in der Stadt. Da gibt es ja viele Nutzungen, Einleitungen, Kanalsystem, den Radlweg, zum Beispiel auch die Menschen, auch die Freizeitnutzer, gerade am Wienfluss wiederum, die wollen das ja auch nutzen und aus der Stadt rausfahren können. Es hat auch Klimaeffekte, positive, wenn da jetzt Frischluft über die städtischen Gewässer sozusagen reintransportiert wird. Da ist der Mensch natürlich auch ein Teil davon. Bis hin im Kanalsystem, Straße, also alles das. Und wenn man das sozusagen angeschaut hat, dann gibt es noch was Letztes noch zu erwähnen ist. Also wenn ein Kraftwerk wäre, müsste man das auch anschauen, wie das dort sich verhält oder auch die Schifffahrt bei der Donau. Und dann beim Menschen angekommen, geht es auch in den Neues, der neueste Schrei sozusagen, die neueste Entwicklung ist, wir sprechen hier von Co-Design, Co-Creation und von Citizen Science. Also wir müssen in dem sogenannten Horizon Europe Mission Projekt, den for all, wir wollen es auch, mit der Bevölkerung was erarbeiten. Die Bevölkerung ist sehr gut gebildet heutzutage und wir können in den Dialog treten. Die Personen, die dort leben, sollen mitreden. Da gibt es ganz neue Entwicklungen und das, glaube ich, ist der einzige Weg, diesen Konflikt, der sonst besteht, zu lösen.
Eine letzte Frage vielleicht noch. Sie haben schon gesagt, es wird jetzt niemand dazu aufgefordert werden, seinen Wohnort zu verlassen. Aber ich habe schon herausgehört, es wäre für Sie aus Ihrer Sicht sinnvoll, sich genau zu überlegen, wo wollen wir noch weiteren Wohnraum erschließen, Baugründe widmen, wie das vielleicht in den letzten Jahrzehnten nicht ganz so durchdacht gemacht worden ist.
Das ist ganz wichtig. Also da kann man natürlich an die Eigenverantwortung der Bevölkerung appellieren. Dazu braucht es Bewusstseinsbildung. Bei der Bauplatzwahl beginnt das ja schon. Das heißt, über RORA, über andere Möglichkeiten, Hochwasserrisikozonierung Österreich, kann man ja sozusagen auch ein bisschen einen ersten Eindruck bekommen oder diese Abflussuntersuchungen, die bei den Ländern, auch den geografischen Informationssystemen runterzuladen, das sieht man ja bereits und auch mit ein bisschen Hausverstand natürlich dazu noch. Jedenfalls muss man sich die Frage stellen, bin ich wo gefährdet? Wenn ich in der Nähe des Flusses bin, muss ich hellhörig sein. Das heißt, es ist die Bauplatzwahl nicht nur natürlich davon abhängig, wie teuer der Grund ist oder welche Umgebung ich habe, die natürlich wichtig sind, diese Parameter. Aber ich muss auch schauen, wenn es irgendwie geht, bin ich gefährdet? Das ist, glaube ich, das ganz Zentrale. Und wenn ich ein Haus kaufe und es ist schon dort, kann ich dann mit Objektschutzmaßnahmen, zum Beispiel mobiler Hochwasserschutz, mich selber noch besser schützen, wenn schon ein Haus dort ist. Nicht, dass man dann sozusagen die Öffnung und Freiheit und dann kommt es über den Kanal rein oder über die Garage oder wie auch immer. Das Beste ist natürlich nicht dort zu bauen. Das Zweitbeste bei bestehenden Objekten ist wirklich zu schauen, mobiler Hochwasserschutz und sich da auch bei den Behörden und bei der Bundeswasserbauverwaltung zum Beispiel erkundigen, auch bei der Wildbauverbauung, wo bin ich, da gibt es Gefahrenzonenpläne beispielsweise, bei der roten Zone darf ich dann gar nicht bauen. Das wissen natürlich die Behörden dann eh. Aber es fängt eigentlich bei den Personen selber an und natürlich auch Auf der systematischen Ebene geht es natürlich weiter mit den ganzen raumplanerischen Überlegungen, mit den Genehmigungen, mit den quasi Verwaltungen, die da zuständig sind, und auch der Politik letzten Endes, die ja auch als erste Bauinstanz in den Gemeinden, zum Beispiel als Bürgermeister, Bürgermeisterin, auch Verantwortung trägt und dort Entscheidungen treffen muss, die natürlich auch, wenn ein Ereignis ist und wenn etwas passiert, auch wirklich eine Verantwortung bedeuten, also ob hier zugelassen wird, dann das gebaut wird oder nicht.
Herr Habersack, vielen herzlichen Dank.
Bitte gerne.
Das war's für heute. Weitere Berichterstattung zur aktuellen Lage und zum Zusammenhang zwischen diesem Extremwetterereignis und dem Klimawandel finden Sie wie immer in den Shownotes und auch auf diepresse.com. Danke fürs Dranbleiben. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege David Freudenthaler. Bis zum nächsten Mal.